Genau, ich bin Friederike oder Rike und wie gesagt, an sehr vielen Stellen politisch aktiv und Rainer hat mich gebeten, quasi aus all meinen politischen Erfahrungen zu schöpfen. Das mache ich jetzt auch, also falls ihr den BUND auf eine Aussage festnageln wollt, fragt mich nochmal. genau, was wollen wir heute machen? Das ist ja, ich meinte eben schon zu Rainer, sehr global galaktisch, was hier steht. Wir gucken uns einmal die drei großen ökologischen Krisen an, was das Ganze mit Postwachstum und Konzernmacht zu tun hat, welche Narrative es bisher um Digitalisierung und Nachhaltigkeit gibt und was Digitalisierung mit den großen ökologischen Krisen macht, was wir daraus als Conclusion ziehen können und zuletzt, welche Strategien daraus folgen. Vielleicht als kleiner Disclaimer, das ist vor allen Dingen unsere politische Strategiefindung im BUND und im Bits- und Bäume-Bündnis. Das ist bisher kein wissenschaftliches Paper, falls jemand von Ihnen Lust hat, das zu machen. Herzliche Einladung. Aber es geht vor allen Dingen darum, sich anzugucken, welche Dynamiken beobachten wir und wie können wir dazu sinnvoll Politik machen. Genau. Der BUND hat offiziell in unserem Marketing das Ziel einer enkelfreundlichen Zukunft. Genau, das klingt total nett und schön. Was wir damit vor allen Dingen meinen, ist, dass unser Planet auch noch für zukünftige Generationen bewohnbar ist. Und nicht mehr ganz so schön klingt es, wenn wir sagen, wir müssen dafür die drei größten ökologischen Krisen unserer Zeit verhindern. Das ist einmal das Artensterben, die Klimakrise und die Ressourcenkrise. Viele von euch oder von Ihnen wissen das wahrscheinlich, wir befinden uns im größten Massenaussterben seit dem Aussterben der Dinosaurier. Zumindest ist das eine wissenschaftliche Meinung. Es ist auch eine Debatte, aber was wir sehen können, wir verlieren jedes Jahr mehrere tausend Arten. Wir rasen mit ziemlicher Sicherheit auf einen 2 bis 3 Grad Kurs zu in der Klimakrise. Wir hatten gerade den heißesten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnung in Deutschland. Und wir verbrauchen mehr Ressourcen, als wir uns leisten können. Dafür gibt es das schöne Bild des Earth Overshoot Days. Das heißt, wie viele Ressourcen wir pro Jahr verbrauchen können und in welchem Monat des Jahres wir diese Ressourcen verbraucht haben. Dieses Jahr hatten wir im Juli alle Ressourcen für das gesamte Jahr verbraucht. Macht es das, was ich will? Ja. Wie gehen wir da mit dem BUND um? Es gibt unterschiedliche Umweltverbände. Ich finde ja, wir sind einer der coolsten, weil wir verstehen uns als Postwachstumsverband. Damit orientieren wir uns an dem, was schon der Club of Rome vor 30 Jahren berichtet hat in seinem Bericht Die Grenzen des Wachstums. 50? Sie waren dabei. Es hat sich leider nichts geändert seitdem. Genau. Vielleicht als kleine Einführung. Nach mir kommt ja ein marxistischer Vortrag. Wir reden jetzt mal nur über Postwachstum. Wir sind nämlich ein Umweltverband. unsere Kritik am wachstumsorientierten Wirtschaftssystem ist, dass Wohlstand und mit Wirtschaftswachstum gleichgesetzt wird. Der Hauptindikator für Wohlstand ist immer noch das BIP. Und die gesamte Wirtschaft organisiert sich um Gewinne meistens monopolistischer Konzerne weltweit. Das gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Und dabei greift das Wirtschaftssystem auf quasi kostenfreie Ressourcen zu, nämlich Natur, Care-Arbeit, ein anderes großes Thema, aber auch auf Politik, also auf hegemoniale Verhältnisse. Wie beeinflusst das beispielsweise das Artensterben? Was sehr schön ist im BUND, wir arbeiten mit sehr vielen süßen Tieren, zum Beispiel dem Feldhamster. Der ist vom Aussterben bedroht. Und das liegt an unterschiedlichen Faktoren, die alle eng mit diesem wachstumsorientierten Wirtschaftssystem verbunden sind. Beispielsweise der Zerstörung von Lebensräumen. Jedes Jahr werden mehrere Hektar, Millionen Hektar Regenwald abgeholzt, beispielsweise für den Anbau von Palmöl. Oh Gott, es tut mir leid. Ich brauche eine Sekunde. Der größte Produzent von Palmöl beispielsweise weltweit ist Wilma. Wilma beliefert zum Beispiel Nestlé und ist einer der Hauptfaktoren dafür, dass in Indonesien jedes Jahr große Flächen Regenwald abgeholzt werden und damit beispielsweise der Sumatra-Tiger oder Orang-Utans gefährdet werden. Ein weiterer Faktor für das Artensterben ist Verschmutzung. In den letzten Monaten waren PFAS viel in den Medien. Ich weiß nicht, wer von Ihnen weiß, was PFAS sind. Das sind Chemikalien oder sogenannte ewige Gifte. Sie sind genau das, wie sie klingen. Sie bauen sich nicht ab. Man kann mittlerweile im Blut von allen Kindern PFAS nachweisen. Und sie sind auch extrem schädlich für die Artenvielfalt. Und sie werden verwendet von der Chemieindustrie global. Und zuletzt, und das ist vielleicht der wichtigste Punkt, ist besonders gefährlich für die Artenvielfalt die Übernutzung von Land. Vor allen Dingen durch intensivierte industrielle Landwirtschaft. Die Landwirtschaft ist extrem konzentriert. Es gibt aktuell 4 große Konzerne, die 70% des gesamten Agrarmarktes beherrschen und allein 3 Konzerne, die den gesamten Saatgutmarkt beherrschen. Und die Intensivierung der Landwirtschaft führt zu Monokulturen und diese Monokulturen sind mit das Schädlichste, was es für Artenvielfalt gibt und bedrohen zum Beispiel ihn in Deutschland, aber auch weltweit Artenvielfalt. Die Klimakrise, da ist die Verbindung zwischen Klimakrise und Wachstum und Konzernmacht, ist wahrscheinlich die einfachste. Wir erleben die Klimakrise aufgrund der Emissionen von Klimagasen und die größten Emissionen entstehen durch fossile Energieträger. Und wahrscheinlich kennen alle von Ihnen diese Grafik, die zeigt, wie Wirtschaftswachstum und Emissionen zusammenhängen über die Zeit. Ich finde, das Buch Postwachstum zur Einführung ist dafür eine hervorragende Grundlage und eine sehr gute Fortsetzung von den Grenzen des Wachstums des Club of Rome. Genau. Und was wir sagen können, was mittlerweile bewiesen oder was breites Wissen ist, aber auch immer wieder wissenschaftlich erwiesen wird, ist, die schlimmsten Emissionen kommen aus den fossilen Energieträgern. Es gibt allein 100 Konzerne, die 70% aller Emissionen emittieren. Davon sind, ich glaube, RWE, der deutsche Kohlekonzern, steht an Platz 16. An Platz 1 steht ein chinesischer Kohlekonzern. Und zwischen 1960 und 2017 ist nachgewiesen, dass 40% aller Emissionen auf 5 große fossile Konzerne zurückgehen. Also auch da haben wir einen engen Zusammenhang zwischen Wachstum, Machtkonzentration bei Konzernen und den globalen Krisen. Und gerade die Klimakrise ist extrem eng verbunden mit der Biodiversitätskrise oder dem Artensterben und wirkt sich aber auch extrem ungleich aus. Also wir sind noch am besten dran. Perspektivisch wird es immer schlimmer, vor allen Dingen für Menschen im globalen Süden und in unserer Gesellschaft wahrscheinlich für Menschen mit geringen Einkommen. Genau, und wenn wir uns die Ressourcenkrise angucken, das ist nochmal die Grafik vom Earth Overshoot Day. Es wird immer schlimmer. Also wir hatten 1971, haben wir noch alle Ressourcen quasi, die wir fürs Jahr hatten, quasi in einem Jahr verbraucht. Und die Kurve geht immer weiter runter. Ressourcen sind natürlich nicht nur Bergbau, aber die interessantesten Konzerne dabei sind Bergbaukonzerne und Rohstofflieferanten. Die größten sind beispielsweise Glencore, das ist ein Schweizer Bergbaukonzern, Rio Tinto aus Australien und London und auch so eine Handvoll von anderen, die den gesamten Markt quasi beherrschen. Und die stützen sich extrem auch auf koloniale Kontinuitäten und Handelsabkommen. Vielleicht eine Empfehlung für einen weiteren Vortrag. Genau. Und auch hier können wir sehen, die Ressourcenkrise ist auch einer der Hauptgründe für beispielsweise das Artensterben, weil für Ressourcen Regenwald abgeholzt wird. Tiefseebergbau ist gerade wieder im Gespräch, also die Förderung von Ressourcen aus der Tiefsee, vor allen Dingen von Kobalt für sogenannte Zukunftstechnologien. Und das, auch hier können wir wieder beobachten, die Ressourcenkrise hängt sehr eng zusammen mit der Konzentration auf einzelne Konzerne und diesem Wachstum, was quasi proportional ist zum Verbrauch der Ressourcen. Ich glaube, was häufig kommt, und ich finde, das ist das Wichtigste dabei, am Ende verbrauchen wir ja beispielsweise die Ressourcen, die Energie oder beispielsweise die landwirtschaftlichen Produkte. Aber wir suchen uns das nicht aus. Wir leben in einem ziemlich gut eingespielten, festen System. Ich finde, das ILA-Kollektiv, wo ich auch Mitglied bin, stellt das sehr gut dar. Die bezeichnen das als imperiale Lebensweise. Das geht zurück auf Ulrich Brandt und Markus Wissen. Zwei Ökonomieprofessoren aus Wien und Berlin. Und sie würden das so beschreiben, dass das Wirtschaftssystem einerseits Kosten auslagert in Arbeit, also in Lieferketten und in Zugriff auf die Natur. Es breitet sich immer weiter aus und intensiviert sich. Es beutet Arbeit und Biosphäre aus und es lagert Kosten aus in der Zeit, nämlich auf zukünftige Generationen und im Raum. Also beispielsweise, wenn wir über Verschmutzung reden oder Elektroschrott, den wir hier in Deutschland erzeugen, der landet ja nicht hier, sondern der landet beispielsweise in Abokbloschi in Ghana. Und das Wichtigste ist, es ist extrem exklusiv. Also nicht alle Menschen haben Teil an diesem guten Leben auf Kosten anderer. Das Modell geht noch weiter, ich kann es nur empfehlen. Aber es zeigt auch, das Ergebnis des Wirtschaftssystems kommt wenigen Menschen zugute, vor allen Dingen uns hier, aber auch hier im globalen Norden, nur einzelnen Gruppen. Und ist gleichzeitig sehr tief verankert und stabil. Also es ist nicht einfach, individuell auszubrechen, sondern das Ganze muss man systemisch angehen. Im BUND machen wir das mit unterschiedlichen Strategien. Einmal Schadensbegrenzung, deswegen haben wir so schöne Naturschutzprojekte. Zum Beispiel das Grüne Band oder mein Lieblingsprojekt, die Spurensuche Gartenschläfer. Patty weiß das zum Beispiel. Es geht um den Aufbau von Alternativen, ganz klassisch, Windkraft beispielsweise oder auch einfach Lebensmittel ohne Gentechnik. Promoten, dazu forschen, das in die Debatte einbringen. Aufklärung und Protest, hier, das ist eine Demonstration der Bundjugend am Dannenröder Wald. Aber auch die Verhältnisse ändern. Also sagen, wir steigen aus der Kohle aus. Wir reden jetzt nicht darüber, dass wir weniger Kohle brauchen, sondern wir sagen einfach, nein, wir wollen keine Kohle. Wir greifen Agrarkonzerne an oder wir verhindern Handelsabkommen, die koloniale Kontinuitäten fortsetzen. Oder wir gehen Bündnisse mit Gewerkschaften ein, das machen wir gerade viel, weil wir eine sozial-ökologische Zukunft nur erreichen können, wenn wir das gesamtgesellschaftlich angehen. Genau. So weit, so viel. Wie passt das zur Digitalpolitik? Ich würde sagen, gerade das Bits und Bäume-Bündnis hat sehr viel geleistet in den letzten Jahren. Wahrscheinlich kennen alle von Ihnen das Buch von Tilman Santarius und Steffen Lange, Smarte grüne Welt. Was zum Beispiel die digitale Suffizienz vorschlägt. Die man auch wirklich diskutieren kann. Digitale Suffizienz sagt ja beispielsweise so viel Digitalisierung wie nötig und so wenig wie möglich. Wenn wir uns seit dem Erscheinen des Buches die Entwicklung angucken, können wir sagen, das hat sich nicht durchgesetzt. Wir haben eigentlich so viel Digitalisierung wie möglich. Immer, genau. Aber es gibt viel und es ist auf der Agenda. Das ist eigentlich das Wichtigste. Also dieses Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit ist nicht mehr so richtig wegzudenken. Und es gibt sehr viele Artikel dazu, vor allen Dingen mit meiner Lieblingsheadline, nämlich grüne Digitalisierung, digitaler Wandel als Chance und Risiko der nachhaltigen Entwicklung oder Chancen und Risiken der Digitalisierung. Digitalisierung, Chancen und Risiko für den Klimaschutz, Chancen und Risiken der Digitalisierung. Chance oder Risiko für unsere Umwelt? Genau, es geht immer weiter. Also die Frage ist, die sich alle zu stellen scheinen, ist Digitalisierung eine Chance oder ein Risiko für die Ökologie oder für den Umweltschutz? Und ich dachte, wir gehen jetzt mal an Beispielen durch. Wir haben uns ja diese Krisen angeguckt und wir gucken mal auf einer Metaebene, wie wirkt denn die Digitalisierung, also der digitale Wandel oder der WBGU würde sagen, der Wandel von Wirtschaft, Kommunikation und quasi gesellschaftlicher Organisierung, wie wirkt das denn auf diese drei großen Krisen, die wir verhindern wollen für die enkelfreundliche Zukunft? Das ist der Teil. Ich hatte beim ersten Teil ein bisschen Sorge, dass es zu Low-Level ist für alle Menschen, die viel Ahnung von Ökologie haben. Jetzt kommt der Teil, bei dem ich Angst habe, dass es zu Low-Level ist für alle, die viel Ahnung von Informatik haben. Aber ich habe ja schon gemerkt, dass sie korrigieren. Genau. Ich dachte, wir gucken uns drei Bereiche an, zu denen wir allen mittlerweile Makroerkenntnisse haben. Die sind nicht so gut, wie sie sein könnten. Also die Forschung ist da nicht so weit. Einmal ganz klassisch Informations- und Kommunikationstechnologie, IKT, zu der es immer so schöne Bilder gibt wie das da. Ich weiß nicht, ob ihr das Problem auch habt, dass immer, wenn ihr was bebildern wollt, gibt es nur sehr seltsame Bilder von Glühbirnen und Laptops. Genau. IKT, ich glaube, es ist nicht in allen Definitionen sind Rechenzentren in der IKT drin. Ich habe das jetzt mal so gemacht, Computer, Rechenzentren, Handys und Netzinfrastruktur. Und lange gab es diese große Frage, senkt der Einsatz von IKT Emissionen? Also sparen wir Energie dadurch, dass wir, weiß ich nicht, kein Papier mehr benutzen, weil wir alles digital machen können, dass wir Funktionen zusammenfassen und so weiter und so fort. Und wir haben mittlerweile Studien. Es gibt eine gute Studie von Steffen Lange, Timman Santarius und Johanna Pohl, aber auch das Uber macht dazu immer wieder Auswertungen. Und die haben gezeigt, IKT, der Einsatz von IKT senkt Emissionen nicht, sondern verlagert sie. Also der Einsatz führt dazu, dass wir eigentlich vielleicht, wenn wir jetzt nur betrachten, ob ich in meinem Haushalt weniger Energie verbrauche, weil ich einen Laptop habe, vielleicht, das ist an manchen Stellen so, aber wenn wir in die Lieferkette gucken, dann ist die Rohstoffproduktion der Grund, warum die Emissionen hoch sind. Also, und wir brauchen für alle Geräte Lithium, Kobalt, Kupfer, seltene Erden, das ist eine lange Liste. Und es sind alles oder fast alles Ressourcen, die wir eigentlich nicht gut recyceln können. Das heißt, wir verwenden hauptsächlich Primärressourcen und die werden produziert, vor allen Dingen von alten Bergbau- und Rohstoffkonzernen. Also wenn wir uns diese neue Technologie angucken, wenn wir quasi in der Lieferkette zurückgehen, sind wir plötzlich bei Akteuren, die wir sehr gut kennen. Und zwar die meisten schon seit der Kolonialzeit oder in Anteilen, die mergen ja auch immer wieder und so. Aber eigentlich, wenn wir so auf diese neue Entwicklung gucken und sagen, ist es eine Chance oder ein Risiko, ist es wahrscheinlich auf jeden Fall nicht so gut im Ressourcenbereich. Und wenn wir uns die Akteure angucken, dann sehen wir in der Herstellung neuere Tech-Konzerne. Aber wenn wir in die Rohstofflieferkette gucken, sehen wir vor allen Dingen alte Konzerne, gegen die wir zumindest als BUND schon sehr lange arbeiten. Ein weiteres Beispiel ist Digital Farming und Agrardaten. Ich habe jetzt mal dazu geschrieben, es gibt sehr viele sinnvolle Anwendungen für die Agrarwirtschaft. Weil immer, wenn ich dazu was erzähle, meldet sich jemand und sagt, aber mein Cousin hat eine App entwickelt und die kann Pestizide, und das ist total gut. Also das ist, dagegen möchte ich gar nichts sagen, und Technologie an sich ist ja nicht gut oder schlecht, sondern es geht um ihren Einsatz. Das ist ein großes Thema, was auch beispielsweise von den Umweltorganisationen weltweit noch nicht gut aufgearbeitet ist, wo sich aber anbahnt, dass wir Pfadabhängigkeiten in den Machtverhältnissen sehen, die wir auch extrem gut kennen. Also ein ganz großer Schatz im Agrarbereich sind Bodendaten und Daten zu Pflanzen, zu Düngemitteln. Und für diejenigen, für die das besonders interessant ist, sind das die sind natürlich die Saatgut- und Agrarkonzerne. Und die kennen wir sehr gut. Monsanto, Bayer, BASF beispielsweise beherrschen jetzt schon den Großteil des Marktes, wenn es um Agrardaten geht. Und die nutzen sie natürlich, um beispielsweise besseres Saatgut zu verkaufen, beispielsweise genetisch verändertes Saatgut, finden wir auch nicht so gut. Und gleichzeitig Abhängigkeit von LandwirtInnen auf der ganzen Welt zu erhöhen. Es ist immer wichtig, wenn wir auf Landwirtschaft gucken, so ein bisschen zu differenzieren, weil wir in Deutschland nicht repräsentativ sind für die ganze Welt. Gerade im globalen Süden ist die Abhängigkeit von Agrarkonzernen viel, viel höher als hier. Aber wir können jetzt schon beobachten, dass mit Einführung von Digital Farming, auf der ganzen Welt plötzlich wieder alte Player, auch wenn die Technologie kommt von Microsoft, Meta ist da ganz groß drin, Amazon investiert auch. Plötzlich sind wir wieder bei Monsanto und Bayer, die auch schon seit Jahrzehnten Saatgut und Pestizide kontrollieren, sind sie auch die Ersten, die quasi ihre Finger auf die Agrardaten legen. Genau, ich finde, ich fand dieses Zitat von einem der Vorstandsmitglieder von Facebook sehr interessant, als es darum ging, ob Meta in den indischen sein Internetmodell, ich habe schon wieder den Namen vergessen. Ja, genau, Free Basics in Indien etablieren kann. Und er hat dazu gesagt, er hat es getwittert und er hat es wieder gelöscht. Anti-colonialism has been economically catastrophic for the Indian people for decades. Why stop now? Also Facebook ist sehr offen damit, oder er ist sehr offen damit, dass es was Kolonialistisches hat, wie mit Daten aus dem globalen Süden umgegangen wird. Und gerade dieser Bereich Digital Farming und Agrardaten wird häufig als digitaler Kolonialismus bezeichnet. Und wir reden darüber einmal, weil Landwirtschaft für den BUND ein wichtiges Thema ist, aber vor allen Dingen, weil wenn wir dann wieder auf Artensterben beispielsweise gucken, führt das natürlich dazu, dass sich Landwirtschaft weiter intensiviert. Es geht ja nicht darum, Saatgut und Pestizide dafür zu verkaufen, dass alles ökologisch wird und kleinteilig, so wie es gut für die Artenvielfalt wäre, sondern vor allen Dingen Landwirtschaft zu intensivieren und weiter zu monopolisieren. Und das Letzte, darüber haben wir auch schon gesprochen, sie bewegt sich. Es tut mir leid, sie hat sich in der PowerPoint-Präsentation noch nicht bewegt. Vielleicht kann ich sie anhalten. Nicht? Okay. Ich fand Kryptowährungen und künstliche Intelligenz ein ganz gutes Beispiel, weil das auch beides so Hype-Themen sind, die wir in den letzten Jahren erlebt haben. Und darüber können wir lange diskutieren. Es gibt sehr gute Vorträge dazu, zum Beispiel von Rainer. Aber was wir sagen können, ist, Kryptowährungen hatten 2021 haben sie 25% der globalen Rechenleistung ausgemacht. Das ist unfassbar viel. Und auch KI, das haben wir im Vortrag davor auch schon gehört, wird wahrscheinlich, haben wir auch noch keine so guten globalen Daten zu, aber ist einfach sehr energieintensiv. Und das Problem ist, oder wir wissen jetzt schon, der Datenverkehr steigt jedes Jahr eigentlich exponentiell und konnte in den letzten Jahren immer von Effizienzsteigerungen, vor allen Dingen in Rechenzentren, aufgefangen werden oder in Servern. Aber das wird so nicht weitergehen. Das heißt, wir haben einen steigenden Energiebedarf durch beispielsweise Anwendungen wie Kryptowährungen oder künstliche Intelligenz, die kontinuierlich dazu führen, dass wir mehr Energie für Rechenzentren beispielsweise brauchen. Und bei steigenden Energiebedarfen können wir nicht davon ausgehen, dass wir sie mit erneuerbaren Energien decken können. Erneuerbare Energien sind endlich, vor allen Dingen, wenn wir verhindern wollen, dass wir so Wasserstoffkolonialismus machen. Das heißt, wir werden, wenn wir immer mehr Energie brauchen, und das sehen wir beispielsweise bei Kryptowährungen jetzt schon, dann sind es fossile Energien, die wir verbrauchen. Das heißt, viele Emissionen, und wir sind auch schon wieder bei den alten fossilen Konzernen. Also bei neueren Tech-Konzernen oder Start-ups, die Anwendungen anbieten, aber gleichzeitig, wenn es dann um die Energie geht, sind wir wieder bei sehr alten Playern, die wir sehr gut kennen. Also, es ist eine Chance oder ein Risiko. Robert Habeck sieht mehr Chancen als Risiken in KI. wenn man es ganz kurz durchgeht, das ist, wie gesagt, das sind sehr große Bilanzen, die wir so natürlich nicht perfekt ziehen können. Aber wir können sagen, wenn wir auf Landwirtschaft gucken, bisher sieht es nicht so aus, als würde Digitalisierung das Artensterben groß verhindern. Wenn wir aufs Klima gucken, sind die Effekte auch eher negativ als positiv. Und gerade was Ressourcen angeht, können wir ziemlich sicher sagen, dass digitale Technologien einen Ressourcenverbrauch oder den Ressourcenverbrauch so sehr beschleunigen, dass die Ressourcenkrise auf jeden Fall angeheizt wird. Aber das Muster, das wir bei allem beobachten können, ist auch, das muss ja alles nicht so sein. Also gerade wenn wir über Ressourcen sprechen, digitale Geräte sind extrem kurzlebig, das müssten sie nicht sein. Anwendungen wie Kryptowährungen sind total Banane in ihrem Energieverbrauch. Das ist ein großes Thema, aber das müsste so nicht gestaltet werden. Digital Farming kann, wie gesagt, total unterstützend sein, wenn es nicht auf industrielle Landwirtschaft ausgelegt ist. Das ist aber leider alles so. Und es hat das Muster, das wir dabei auch erkennen können, ist dieses, solange der digitale Wandel von Konzernmacht so geprägt ist, ist es halt eher ein Risiko als eine Chance in der Global Scale für die Nachhaltigkeit. Und genau, es gibt sehr viele coole Chancen. Ich finde, die Bits und Bäume ist der beste Ort, das zu beobachten. Es gibt so viele gute Ideen, so viele gute Ansätze. Es gibt das ganze Fediverse. Aber auch sowas wie, die ganzen Bewegungen der letzten Jahre hätten sich ohne Digitalisierung nicht in der Form organisieren können. Von den Protesten im Iran zu Fridays for Future zu Deutsche Wohnen und Co. Enteignen hier in Berlin. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen dort aktiv ist. Ohne Telegram funktioniert gar nichts. Aber auch Beispiele wie die Flexibilisierung des Energiesystems zeigen, das ist total gut, dass wir digitale Technik haben. Genau, ich überspringe das jetzt mal. Es gibt auch soziale Krisen, bei denen sieht es auch nicht so gut aus. Wir haben ein Buch dazu geschrieben, das erscheint im Januar, oder ein Handbuch. Das können wir später diskutieren. Ich finde, das ist ein, was ich ein sehr schönes Bild finde, ist die World Cable Map von 1901 gegenüber der Submarine Cable Map von 2023. Die zeigt, dass wir die Unterseekabel in den quasi in denselben Strukturen wie die alten Telegrafenkabel des British Empires verlegen. Und daraus kann man, finde ich, sehr schön als Bild ableiten, Digitalisierung läuft halt in den Strukturen, die sie vorgefunden hat, als quasi das, was wir jetzt digitalen Wandel bezeichnen, angefangen hat. Nämlich in einem sehr vermachteten Bereich, wo Konzernmacht und Wachstum beispielsweise vor dezentraler Organisation oder Umweltschutz steht. Genau, ich überspringe mal den nächsten Teil. So, obwohl man muss, ach, ich sage dazu ganz kurz was. Deswegen funktionieren Technofixes auch so gut. Technofixes haben eine total wichtige Funktion im aktuellen Wirtschaftssystem, nämlich immer, wenn wir ein Problem haben, das ökologisch oder sozial ist, sagen wir lösen das technisch. Beispielsweise selbstfahrende Autos statt Verkehrswende. Meistens gibt es eine bessere Low-Tech-Lösung, aber die Lösungen haben ja nicht die Funktion, das Problem zu lösen, sondern Macht zu erhalten von Akteuren, die vorher von den Problemen profitiert haben. Genau. Aber das Gute ist, wenn wir von einem alten System reden, können wir auch auf alte Lösungen zurückgreifen. Ich finde, wir sehen gerade bei Beispielen wie Gorillas sehr gut, wir führen Arbeitskämpfe. Die gehören eigentlich ins letzte Jahrhundert, wenn es um die Organisierung von beispielsweise der Gig-Economy geht. Wir haben die Tools, Unternehmen zu entflechten, zu zerschlagen und vergesellschaften. Es ist gerade von der Bundjugend das Buch Öffentlicher Luxus erschienen. Und die Debatte ist total wichtig zu sagen, warum sollten Infrastrukturen, die wir alle täglich nutzen, nicht in öffentlicher Hand sein? Wir können Sachen regulieren und Standards setzen. Und das Wichtigste ist, wir können zu Technologien auch einfach Nein sagen. Und das haben wir auch schon sehr häufig, oder gerade die Umweltbewegung hat da drin eine lange Geschichte, beispielsweise im Bereich der Atomkraft oder der Gentechnik. Gerade dümpeln wir da noch so ein bisschen rum. Aber was so Atomkraft oder Gentechnik angeht, fragen wir eigentlich nie, ist das jetzt eine Chance oder ein Risiko? Wir sind da eigentlich nur dagegen. Genau, und das ist gut begründet, aber das ist ein Tool, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir das politisch vergessen, dass wir auch einfach Nein sagen können. Wir können einfach sagen, es gibt bestimmte Technologien, die wir in der Ausprägung nicht haben wollen. Und das können wir auch erkämpfen. Und das ist durchaus öffentlichkeitswirksam. Also im Namen der Anti-Atom-Bewegung wurden beispielsweise Schienen kaputt gemacht, vielleicht auch von Ihnen. Genau, mal gucken, was in den nächsten Jahren passiert. Ja. Rainer ist schon ganz nervös. Dankeschön. Oh, oh, oh.
Okay, vielen Dank. Friederike, wir hätten vielleicht Zeit noch für eine oder zwei Fragen, falls es hier welche gibt. Ich sehe hier, okay, hier vorne zwei. Bekannte gibt es vielleicht weiter hinten auch noch. Ich hätte hier zwei. Okay, da hinten. Auch bekannte Gesichter, vielleicht jemand, der noch nichts gefragt hat heute. Okay, dann.
Okay, die Donella Meadows Moment mal, ich muss gerade mal warten, bis die Technik hier irgendwo im Griff ist.
Ja.
Die Donella Meadows, die Lead-Autorin dieses Club of Rome-Berichts, die da jetzt in den letzten 30 Jahren, weil sie relativ früh gestorben ist, irgendwo nicht mehr in der öffentlichen Diskussion ist, sondern nur noch ihr Ehemann, der damals auch mitgeschrieben hat, aber in der zweiten Reihe. Die hat ein Buch geschrieben über Änderungen in Systemen. Und hat so gesagt, also eine entscheidende Frage ist, die Hebel zu finden, punktuelle Hebel zu finden, an denen man Prozesse ansetzen kann. Wo würdest du die sehen?
Das ist eine große Frage. Ich glaube, das kommt darauf an, wo welchen Hebel du meinst, also das Wirtschaftssystem zu verändern. Zum Beispiel. Ich finde, also dazu habe ich gerade nicht so viel gesagt, ich finde die Eigentumsfrage zu stellen total wichtig, weil wir in den letzten Jahren erlebt haben, dass Regulierung funktioniert, aber dass man immer, also gerade wenn wir uns zum Beispiel das Lieferkettengesetz angucken, das wurde total abgeschwächt durch massive Lobbyarbeit, vor allen Dingen von Konzernseite. Und wir haben die Möglichkeiten zu sagen, ihr seid zu wichtig, wir wollen euch gerne selber besitzen. Das ist schon, das geht. Und das ist auch passiert. Also wir haben genug Beispiele dazu, dass wir große Konzerne zerschlagen können. Und ich finde, das gehört wieder auf die Agenda. Und es wird auch immer mehr diskutiert. Genau. Und ich finde, gerade bei den Digitalkonzernen rudern wir da die ganze Zeit drum rum. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum Google oder Facebook oder irgendeiner dieser Konzerne so groß sein sollten, wie sie gerade sind.
Dankeschön. Bitte um eine kurze Frage.
Ein Statement. Ich finde es immer wichtig, auch konstruktiv einen Lösungsansatz zu zeigen. Und ich glaube, der wesentliche Lösungsansatz ist eben 100% erneuerbare Energie und 100% geschlossene Stoffkreisläufe, um auch nachhaltigen Wohlstand zu erhalten. Wie steht ihr dazu? Wie seht ihr das?
Ja, voll. Wir haben das Problem, dass wir können 100% erneuerbare Energien erreichen, wenn wir nicht zu viel Energie verbrauchen. Also erneuerbare Energien haben ja auch, die müssen ja auch generiert werden. Und gerade in der Wasserstoffdebatte kann man gerade sehen, es gibt eine sehr gute Broschüre vom Konzeptwerk Neue Ökonomie dazu, zum Thema, dass wir halt, wenn wir sagen, wir brauchen erneuerbare Energien, und wenn unser Energieverbrauch beispielsweise in Europa immer weiter steigt, brauchen wir diese erneuerbaren Energien halt aus dem globalen Süden. Und da greifen wir dann auch wieder massiv in die Wirtschaft ein. Und es gibt Modelle von Solarpanelen, weiß ich nicht, in der Sahara oder so. Aber das hat ja alles auch Auswirkungen. Genau. Und 100% erneuerbare Energien ist eine gute Sache. Und wir müssen es aber auch immer koppeln mit. Und wir dürfen jetzt auch nicht unseren Energieverbrauch immer weiter erhöhen global, weil die sind auch begrenzt. Und geschlossene Stoffkreisläufe ist total schön. Und ich glaube, bisher nicht erreichbar. Also die perfekte Kreislaufwirtschaft existiert so nicht. Zumindest wissen wir gerade nicht, wie sie funktionieren soll. Und deswegen gehört auch da dazu, dass wir die Geschwindigkeit, in der die Kreislaufwirtschaft läuft, begrenzen. Also beispielsweise durch Langlebigkeit und Reparierbarkeit. Genau, ja.
Super. Dann, das erinnert mich ein bisschen an ein Zitat von Gandhi, wo er mal gefragt wurde, was halten Sie denn von der westlichen Zivilisation? Und er meinte wohl, ja, das wäre eigentlich eine gute Idee. Okay, danke schön, Friederike.